Gut, wir haben übrigens auch ein Gebetsanliegen hier. Kennt ihr das? Wir haben jahrelang für einen neuen Pastor gebetet. Und da sitzt das Ehepaar. Und das hat wirklich lange gedauert. Der Herr hat uns zwar immer wieder gesagt, ich weiß, ich habe das gehört und ihr bekommt einen. Ja, und trotzdem nichts in Sicht, nichts in Sicht, bis letztes Jahr. Und nun ist er hier. Gestern ist er umgezogen. Wir freuen uns, genau. Und deswegen heute meine letzte Predigt, auch wenn im Gemeindeinfo steht, dass nächste Woche ich auch nochmal predige, aber der predigt Knut, wenn er wieder aus dem Krankenhaus raus ist, hoffentlich jedenfalls. Sonst werde ich nächste Woche meine letzte Predigt halten, aber eigentlich ist es vorgesehen heute. Und da das meine letzte Predigt ist, habe ich überlegt, so was macht man bei der letzten Predigt? Und da habe ich mir vorgenommen, über Leitungswechsel zu sprechen. Ja, ich höre auf, neuer fängt an, also Leitungswechsel. Das Ende rückt näher, ich freue mich auch schon drauf, ganz ehrlich. Noch gut eine Woche und dann fängt Jens als unser neuer Pastor an. Ja. Also Leitungswechsel. Und ich habe mir schon seit einigen Jahren darüber Gedanken gemacht. Nicht allein darüber, überhaupt Nachfolger zu finden, das natürlich auch, ne? Und wie findet man einen und so weiter, ja, das auch. Aber vielmehr auch darüber, wie kann der Wechsel gelingen, wie kann er gut gelingen. Und ich habe beobachtet, ich habe natürlich auch hier so die Gemeinde, die ich kenne, und da waren auch einige Leitungswechsel in den letzten Jahren, und habe immer wieder geguckt, gelingt das oder gelingt das nicht. Und habe festgestellt, das gelingt nicht immer. Es gibt viele, viele Dinge, wo das nicht gut gelaufen ist. Aber es gibt auch gute Leitungswechsel. Das hat mich auch gefreut. Und Jens und ich haben beschlossen, wir wollen alles dafür tun, dass es ein positives Beispiel wird mit uns beiden. Genau, und wir sind uns bewusst, dass nicht nur wir unseren Teil dazu beitragen müssen, sondern auch ihr als Gemeinde. Ich habe letzte Woche in der Predigt schon mal ein paar Dinge angedeutet. Ja, also nicht nur bei uns muss das gelingen. Letztendlich stehen wir einer Gemeinde vor, ja, und die Gemeinde muss genauso mit dran teilnehmen und auch diesen Leitungswechsel mitmachen und sie auch mit ertragen, aber auch ihren Teil dazu mit beitragen. So, und ich wollte in dieser Predigt mal auf so manche Dinge eingehen dabei, die mir wichtig geworden sind. So, wie kann Wechsel gut gelingen? Und dazu habe ich natürlich immer geguckt, was steht in der Bibel eigentlich über Leitungswechsel. Im Neuen Testament findet man da übrigens relativ wenig, weil das nur die ersten 30 Jahre so ungefähr, eigentlich noch viel weniger abdeckt. So, von daher, da waren nicht so viele Leitungswechsel. Dann sind viele neu eingesetzt worden als Pastoren, aber ein Wechsel war da ganz selten. Also habe ich ins Alte Testament geguckt und ich habe ein sehr schönes und gutes Beispiel gefunden. Also es gibt sicherlich noch mehr. Ich nehme mir heute nur so ein paar vor, die auch direkt nacheinander kommen. Und ich fange mit Samuel an. Samuel war als Prophet in Israel berufen, einer Zeit, wo viel Unruhe war im Volk. Es waren immer mal wieder Richter berufen worden, und zwar eigentlich immer nur so für eine Zeit lang, wenn Bedarf da war. Aber es war nicht so wirklich eine Struktur da, dass auch dann wirklich wieder ein neuer eingesetzt wurde, sondern die wurden immer so nach Bedarf berufen. Bis Samuel dann kam, er wurde zu Anfang als Prophet berufen, das heißt Gottes Stimme unter dem Volk, und später wurde er dann auch als Richter eingesetzt. Richter war in dem Moment für das Volk Israel damals wirklich der Leiter. Ja, der bestimmt, wohin das Volk geht, der dem Volk Richtung gibt, der dem Volk vorstand. So, Samuel hat in seiner Art und Weise, wie er Gott hingegeben war und auch auf Gott ausgerichtet war, das Volk wirklich ein gutes Recht und eine gute Ordnung wiedergegeben und auch auf Gott ausgerichtet, immer wieder auf Gott hingewiesen. Und deswegen war wirklich in der Zeit, als Samuel geherrscht hat, war Ruhe im Volk. Ja? Und wenn ihr das mal lest, die Richterzeit, das war nicht immer schön. Ja? Da gehe ich aber jetzt nicht so genau drauf ein. So, aber auch Samuel wurde irgendwann alt und es wurde Zeit für einen Wechsel. Und das Volk, das sehnte sich danach, einen König zu haben. So wie die anderen Völker drumherum auch. Die hatten alle einen König, nur Israel nicht. Und die sehnten sich danach, einen König zu haben. Eigentlich stimmt das ja gar nicht. Israel hatte einen König. Aber eben keinen sichtbaren, sondern einen unsichtbaren. Nämlich den allmächtigen Gott. Das war ihr König. Und das wusste auch Samuel. Und deswegen war Samuel eigentlich ziemlich sauer, als das Volk gesagt hat, so, wir wollen einen König haben. Aber Gott sagte, Samuel, lass dich drauf ein, so, und ich sage dir, wen du wählen sollst, wen du salben sollst zum König. Und das hat er auch gemacht. Er hat Saul zum ersten König gesalbt und dann irgendwann hat er ihm die Leitung übergeben. Und das lese ich mal im 1. Samuel 12, Verse 1 bis 3. Samuel sagte dann zu ganz Israel, seht her, alles, was ihr von mir wolltet, habe ich getan und euch einen König gegeben. Von jetzt an wird er euch vorangehen. Ich bin alt und grau geworden, meine Söhne sind ja auch unter euch. Von meiner Jugend an habe ich euch geführt, bis heute. Hier stehe ich vor euch, vor Jahwe und seinem gesalbten König. Sprecht es aus, wenn ihr etwas gegen mich habt. Wenn wem habe ich je ein Rind weggenommen oder einen Esel? Wen habe ich erpresst und wen unterdrückt? Von wem habe ich mich bestechen lassen und dann beide Augen zugedrückt? Ich bin bereit, alles zu erstatten. Also von meinem Empfinden ist das so ein wahrhaft demütiger Rücktritt. Ab jetzt, sagt Samuel hier, ab jetzt wird der Neue vorangehen. Und ich trete zurück. Ich werde mich nicht mehr einmischen. Jetzt ist das euer König. Dem habt ihr zu folgen. Und Samuel fordert keine Ehre, kein Lob, keine Anerkennung. Guckt doch mal, wie gut ich das gemacht habe und wie toll. Nein, er ist sogar bereit. Er stellt sich hin und sagt so, ich will gerne Rechenschaft abgeben. Wem habe ich was weggenommen? Wo habe ich meine Fehler gemacht? Sagt mir das gerne. Ich will sie erstatten. Ich finde das wirklich vorbildlich, was Samuel da macht. Ich trete zurück. Ein richtig bewusster Rücktritt. Und er betont noch etwas, ein bisschen später, er betont noch etwas, wie die Leitungsstruktur von Gott her gedacht ist. Und das ist ihm ganz, ganz wichtig. Die beiden Verse lese ich auch nochmal. Verse 13 und 14, auch im Kapitel 12. Seht, da ist der König, den ihr haben wolltet. Seht, Jahwe hat einen König über euch gestellt. Wenn ihr nun Jahwe fürchtet und ihm dient, wenn ihr ihm gehorcht und euch nicht gegen seine Anordnungen stellt, wenn ihr und der König, der über euch herrscht, Jahwe treu bleiben, ist es gut. Und hier stellt er eine klare Ordnung dar. Gott ist der Allerhöchste. Und dann kommt erst der König. Und dann kommt das Volk. Also auch der König hat einen Leiter über sich. Er ist nicht souverän und kann herrschen, wie er will, so wie bei den anderen Königen drumherum, sondern er hat immer noch jemanden über sich, dem er gehorchen soll. Und das stellt Samuel hier sehr, sehr klar dar. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip im Reich Gottes. Nicht nur damals, sondern auch heute. Im Reich Gottes ist jeder Leiter, der eingesetzt ist, immer Gott untergeordnet. Gott ist der Allerhöchste. Und ihm haben wir alle zu dienen. Sowohl der Leiter als auch das Volk. Wenn wir dieses Prinzip nicht einhalten, wenn der Leiter sagt, so, ich habe jetzt die Macht und ich herrsche jetzt, wird das nicht funktionieren. Ja? Also Samuel stellt hier ganz klar dar, wie es sein soll, diese Ordnung. Das wissen wir auch. Ich betone es trotzdem nochmal, nicht weil wir das nicht machen, sondern weil das ein ganz, ganz wichtiges Prinzip ist. Ja? Wir sind nicht Alleinherrscher. So, von dem Moment an, Als Samuel diese Rede vor dem Volk gehalten hat, also diesen Rücktritt bekannt gegeben hat, dient er nur noch als Prophet, nicht mehr als Richter. Er ist als Richter zurückgetreten, also dieses Vorsteheramt, aber als Prophet ist er immer noch berufen und dieses Amt hat er auch noch inne. Und er begleitet Saul, gibt ihm Anweisungen von Gott weiter. Das ist ja auch wichtig für den König, er muss ja auch hören, wie er leiten soll. Ja? Deswegen, Gott gibt weiterhin Anweisungen und er korrigiert und ermahnt ihn auch zu Anfang. Ja? Und wir wissen, er teilt ihm auch Gottes Urteil mit. Aber er mischt sich nicht mehr in seine Amtsgeschäfte ein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Er mischt sich nicht mehr, er sagt nicht so, so Saul kriegt das nicht hin, ich kann das besser und jetzt sage ich euch, wie es läuft. Nein, das macht er nicht. Er redet nur mit Saul darüber. Ja? So, und das zeigt, es gibt eine Übergangszeit. Nicht der eine tritt ab und ist nicht mehr zu sehen und ist gar nicht mehr da und der andere tritt an und macht jetzt alles neu. Nein, es gibt eine Übergangszeit, das heißt, der Neue wird eingeführt vom Alten und der Alte begleitet ihn, damit er in seine Rolle hineinkommen kann. Und das ist wichtig. Ja? Und obwohl Samuel die Schwächen von Saul kennt und seine Fehlentscheidungen, die er getroffen hat, genau sieht, mischt er sich nicht ein und nimmt ihm das einfach wieder weg und ergreift wieder neu die Macht und sagt, nee, das war der Falsche. Nein, er sagt Saul klar, was Sache ist, teilt ihm Gottes Urteil mit, aber er mischt sich nicht mehr ein. Und das finde ich wirklich Größe von Saul, das kann nicht jeder Leiter. Ja? Aber Samuel, diese vielen Saß. Also Samuel, ich finde das wirklich eine Größe, eine innere Größe von Samuel, dass er sagt so, ich mische mich nicht mehr ein. Gott hat jetzt einen neuen König gesetzt und der ist jetzt der Herrscher. So, Saul macht, habe ich eben schon gesagt, er hat einige Fehlentscheidungen getroffen. Ich gehe da jetzt nicht im Einzelnen drauf ein, das könnt ihr nachlesen. Aber Gott entzieht ihm die Legitimation. Das heißt, Gott sagt, so, dir wird das Königtum nicht länger gehören. Ich setze dich ab, könnte man auch kurz sagen. Ja? Weil du bist mir nicht gehorsam gewesen. Er hat zweimal Gott wirklich direkt widersprochen, beziehungsweise etwas getan, was Gott ausdrücklich verboten hatte. Und deswegen nimmt Gott ihm diese Legitimation weg. Aber Saul lässt sich das nicht wegnehmen. Er hält daran fest. Ja? Er sagt nicht, ich stelle meinen Posten zur Verfügung, sondern er hält daran fest, mit aller Gewalt. Und er bekämpft seinen Nachfolger bis zum Lebensende. Das ist so ein Punkt, wo Leitungswechsel nicht funktioniert. Hat. Ja? Das war nicht gesund. Ein Leiter, der an seinem Posten klebt und nicht loslassen kann, das ist ungesund. Das ist nicht gut. Und das ist leider eins der Fehler, den Pastoren heute auch noch machen. Kommt immer mal wieder vor, dass Pastoren eigentlich, gerade wenn sie jahrelang in einer Gemeinde gedient haben, dass sie ihren Platz nicht räumen wollen und nicht loslassen können. Sie meinen, sie wären unersetzlich und wollen ihr Amt nicht aufgeben. Das ist weder für sie selber nicht gesund, also nicht für sie selber gesund, noch für die Gemeinde. Auch für die Gemeinde ist das überhaupt nicht gesund. Das ist so die, man könnte auch sagen, die graue Eminenz im Hintergrund. Und ich habe das tatsächlich in den letzten Jahren erlebt bei einer Gemeinde. In der Corona-Zeit ist es nicht möglich gewesen, so einen richtigen offiziellen Wechsel zu machen, weil man durfte sich eben nicht so treffen und so weiter. Deswegen hat man keinen Gottesdienst gemacht, wo das dann regelrecht offiziell dann übergeben worden ist. Das heißt, der eine tritt zurück und der andere tritt an. Und es war, wie soll ich das sagen, mindestens monatelang, wenn nicht sogar jahrelang, für den neuen Leiter sehr unangenehm zu sagen, so, ich fühle mich eigentlich noch nicht wirklich richtig als der Neue, weil ich bin noch gar nicht richtig eingesetzt. Und der Alte, der hatte sich zwar zurückgezogen, der hat auch nicht mehr gepredigt und so weiter, aber er war immer noch die Graueminenz im Hintergrund und die Gemeinde ist immer noch zu ihm gekommen und hat ihn gefragt. Er hat nicht so direkt nach der Macht gegriffen, aber er hat immer noch was dazu gesagt und was seine Meinung ist und so weiter. Und es war nicht wirklich klar, und auch für die Gemeinde, wen dürfen wir denn jetzt fragen? Wer ist denn jetzt? Ja? Und das ist total ungesund. Jens und ich haben jedenfalls gesagt, so wollen wir das nicht machen. Ja, deswegen, der Termin für die Feier steht schon fest, am 19. April. Wir machen es wirklich, und da ist mir auch so bewusst geworden, auch wenn es, sage ich mal, nur so ein Festakt ist, aber es ist wichtig, klar zu sagen, der ist jetzt dran und ich nicht mehr. Ja, also ein klarer, so wie Samuel das auch gemacht, ein klarer Rücktritt, aber auch eine klare Einsetzung, jetzt ist der, also wird dann Jens der Leiter sein bei uns. So. Saul hält bis zum Schluss fest. Und erst als er im Krieg gefallen ist, also als er gestorben ist, ist es möglich, ist der Platz frei, dass David als sein Nachfolger, den hatte Gott schon berufen, Samuel hatte ihn sogar schon als König gesalbt, aber David hat nicht nach der Macht gegriffen. Das finde ich von David auch eine wirkliche Größe, ja. Er war auf der Flucht vor Saul. Er hatte zweimal die Möglichkeit, Saul umzubringen und hat es sich getan, weil er gesagt hat, nein, der ist von Gott eingesetzt. Auch wenn auch er wusste, dass Saul eigentlich von Gott her schon wieder abgesetzt ist, aber trotzdem hat er ihn als Leiter respektiert bis zum Schluss. Und als Saul dann nicht mehr da war, wurde David zum König eingesetzt. Aber auch da war der Wechsel nicht problemlos, denn David wurde nur von zwei Stämmen eingesetzt. Da hat das Volk nicht mitgespielt. David ist nur von zwei Stämmen des Volkes Israel als König anerkannt worden. Der Rest wollte nicht. Der ist immer noch den Söhnen von Saul gefolgt. So, man kann einen Machtwechsel, einen Leitungswechsel nicht erzwingen, sondern er muss freiwillig erfolgen. Das ist auch ein Prinzip, was heute noch gilt. Als wir Jens gewählt haben, ja, da habt ihr alle zugestimmt. Und das ist wichtig für einen Pastor, wenn er neu anfängt, dass er weiß, die Gemeinde steht hinter mir, sie will mich auch. Das kann sich vielleicht im Laufe der Zeit, ich hoffe das nicht, aber es kann sich im Laufe der Zeit auch in eine andere Richtung entwickeln. Ein guter Freund von mir, ein Kollege, der sagte mir mal bei einer Wahl, der war schon länger Pastor in der Gemeinde, aber er hat sich alle 4 Jahre zur Wiederwahl gestellt, um eine Bestätigung zu haben. Haben wir übrigens auch in der Satzung drin. Ja, wir werden alle 4 Jahre als Leitung wieder neu gewählt. Dann hat die Gemeinde die Möglichkeit auch zu sagen, nee, du gefällst mir nicht mehr. Ja? So, und wenn du schon länger drin bist, kann es auch sein, dass du eben halt nicht mehr die volle Zustimmung hast, weil du vielleicht Dinge getan hast, die der Gemeinde nicht gefallen. Und er hat mir gesagt, so vor dieser Wahl, ich habe für mich mir eine Prozentzahl festgelegt, mit der ich mindestens gewählt werden möchte. Und wenn diese Prozentzahl nicht erreicht wird, dann lehne ich diese Wahl ab, dann werde ich nicht mehr Pastor der Gemeinde sein. Und ich fand das klug. Ich habe das also ein paar Mal auch an Kollegen weitergegeben. Ja, es ist gut, wenn, sage ich mal, ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl, ich weiß nicht, was er sich damals vorgenommen hat, aber wenn 70% der Gemeinde nur zustimmen, dann hast du ein Drittel der Gemeinde, die gegen dich sind, ein knappes Drittel, ja, die gegen dich sind, und mit solch einer Opposition möchte ich auf Dauer nicht unbedingt leiten, wenn sie nicht einverstanden sind mit meiner Leitung. Ja, wenn sie wirklich gegenstimmen, wenn sie sich enthalten, geht das alles noch. Aber es ist gut, ein bestimmtes Maß sich festzulegen. David hat das nicht gemacht. David war einverstanden, ich werde als König eingesetzt, Gott hat ihn berufen und er hat erstmal über 2 Stämme regiert. 7 Jahre lang. Obwohl er wusste, Gott hat mich für ganz Israel berufen als König, hat er 7 Jahre lang gewartet. Und er hat nie nach der Macht gegriffen und hat nichts jetzt irgendwie an sich gerissen, hat ihn nicht irgendwie integriert. Nee, integriert heißt das nicht. Intrigiert, danke. Intrigiert, dass er diese Macht jetzt an sich reißen könnte. Nein, sie ist ihm angeboten worden und dann hat er sie angenommen und dann ist er auch als König über ganz Israel eingesetzt worden. Also auch da kann es, ne? Also auch das Volk kann Schwierigkeiten machen, selbst wenn die Leiter wirklich in Ordnung sind und gute Dinge tun. Wie war es bei David dann? David hat lange, lange regiert und er wartet eigentlich viel zu lange. Erst als er richtig altersschwach und müde ist und gar nicht mehr alles mitkriegt, was in seinem Volk und unter seiner Regierung läuft, erst da, er wird fast gedrängt dazu, seinen Sohn als Nachfolger einzusetzen. Weil nämlich ein anderer Sohn nach der Macht gegriffen hat. Da muss David handeln und dann setzt er Salomo ein. Aber das ist auch nicht gut, zu lange zu warten, bis man sein Amt abgibt. Wenn man alt wird, wenn man eben nicht mehr alles mitkriegt, wenn man so bequem ist, wenn da alles läuft, dann sind keine neuen Ideen mehr da. Dann hat man, ihr kennt dieses Wort Lame Duck, ne? Lame Duck ist Englisch und heißt sowas wie lahme Ente. Das sagt man vor allen Dingen über Präsidenten oder Leiter, die eigentlich nicht mehr gewählt werden können und die ihre letzte Amtszeit nur noch so absitzen im Grunde. Die bringen nichts Neues mehr auf den Weg. Ja? So, und das kann dir auch bei Pastoren passieren, die einfach immer weitermachen, die keine Rente kennen, die keinen Ruhestand kennen, die bis zum Lebensende im Grunde genommen weiter leiten wollen, nicht loslassen wollen. Das ist nicht gesund, auch für die Entwicklung der Gemeinde nicht. Und wir haben uns vorgenommen, wir machen das nicht. Ja, deswegen haben wir uns auch einen Nachfolger gesucht und sind froh, dass wir einen Jüngeren gefunden haben als mich. Genau. So, Salomo kannte ja die ganze Entwicklung. Der wusste von Salomo, der wusste von David, der hätte es ja eigentlich besser machen können. Ja, der hatte alle Vorbilder, der hätte es besser machen können. So, ich halte nicht so lange fest wie mein Papa. Ja, bei dem war das Problem, dass er in seiner Amtszeit jede Menge Fehler gemacht hat. Obwohl Gott ihn überreich gesegnet hat, er hat auf Gott nicht gehört. Hat manche Dinge getan, die nicht gut waren. Also ein Beispiel, diese 1000 Frauen, die er hatte, ne, und 700 Nebenfrauen. Ich bin froh über eine, mehr möchte ich auch gar nicht haben. Wie er mit 1000 fertig geworden ist, keine Ahnung. War auf jeden Fall nicht Gottes Wille, weil sie haben ihn auch verführt zum Götzendienst. Und Gott hatte schon in seiner Amtszeit eigentlich Beschluss gefasst, der als Last auf seinem Nachfolger lag. Das heißt, er hat gesagt, in der Amtszeit von Salomo werde ich meine Konsequenzen nicht umsetzen. Das heißt, Salomo soll den Segen bis zum Schluss haben, aber danach werde ich meine Konsequenzen ziehen, aufgrund dessen, was im Volk dadurch mein Götzendienst und was ich, also Abkehr von Gott im Grunde, was da passiert ist, da werde ich meine Konsequenzen ziehen. Und damit liegt eine Last auf dem Nachfolger, die er nicht selber verursacht hat. Auch das ist im Grunde genommen ein belasteter Leitungswechsel. Wenn also Dinge in der Gemeinde nicht gut laufen und Fehler einfach so weitergemacht werden, dann ist das nicht gut, weil das belastet dann den Nachfolger. Ich hoffe, das ist bei uns nicht der Fall. Aber sein Sohn Rehabeam hat seinen Teil dazu beigetragen. Also man kann nicht sagen, das ist alles Salomos Schuld, dass der Leitungswechsel nicht funktioniert hat, sondern Rehabeam hat seinen Teil dazu beigetragen. Er hat vom Volk Dinge gefordert, die sie niemals leisten konnten. Er hat im Grunde genommen gleich von vornherein so richtig die Daumenschrauben angelegt. Und deswegen wollte das Volk ihm nicht folgen. Und die Folge, die Gott aber vorher auch schon beschlossen hatte, war, dass das Volk geteilt wurde. Dass in dem Moment es zwei Stämme Israels und 10 Stämme Israels gab. Also das Volk wurde geteilt und die ganze nachfolgende Zeit gab es immer 2 Könige nebeneinander. Ja. So. Hier, Leitungswechsel, wie gesagt, wenn da solche Dinge in der Gemeinde nicht gut laufen, dann muss man drüber reden, dann muss man die klären. Und dann reicht es nicht einfach mal, den Pastor auszutauschen. Das ist ja bei Fußballvereinen auch so, ne? Die versuchen das ja immer mit Trainerwechsel. Ist ja in Wolfsburg auch gerade gewesen, ne? Und sie hoffen darauf, noch in der Bundesliga zu bleiben, bloß weil sie einen neuen Trainer haben. Nur den Leitungsgewechsel. Die Spieler sind immer noch dieselben. Ja, manchmal funktioniert das auch. Ne? Viele hoffen, dass das bei Wolfsburg auch funktioniert. Sieht ja nicht gerade so aus, aber es Manchmal funktioniert es auch, aber nicht immer ist der Leiter dafür verantwortlich. Man muss offen und ehrlich auch dann über die Fehler sprechen. Und manchmal kann es auch sein, dass es dann besser ist, zu sagen, so, neuer Leiter reicht nicht. Gemeinde zu, neu gründen. Ist manchmal der bessere Weg, als einfach nur die Leitung auszutauschen. Ja? Okay, brauchen wir nicht, ist gut, aber es kann manchmal ein guter Weg sein. Ja? Nicht immer nur über neuen Leiter dann. Gut, ich habe jetzt mal ein paar Beispiele genannt in der ersten Zeit der Könige, dass Leitungswechsel nicht immer einfach ist, ja? Dass es durchaus Probleme gibt und dass es nicht immer reibungslos läuft. Ja? Und möchte noch ein paar Gedanken so aus meiner Sicht für heute, für uns weitergeben. Leitungswechsel im Alten Testament geschah eigentlich, dass die Söhne das Amt des Vaters übernommen haben. Damit war ein etwas gesichert, und zwar, dass der Nachfolger im Grunde genommen in sein Amt schon frühzeitig eingeführt worden ist. Der hat die Amtsgeschäfte schon lange begleitet. Ja, also als David noch König war, waren seine Söhne schon in Regierungsgeschäfte mit involviert. Sie haben zwar nicht, waren nicht König, aber sie waren schon in den Amtsgeschäften mit drin und haben manche selber schon übernommen. Das heißt, sie wussten schon, wie es läuft. Ja? Sie sind nicht von einem Tag auf den anderen eingesetzt worden. So, und das ist eigentlich auch eine gute Sache, wenn jemand schon drin ist, dann ist der Leitungswechsel viel harmonischer. Ja? Du fängst nicht komplett neu an, denn du weißt schon, wie es läuft. Und bei unseren Gemeinden, bei größeren Gemeinden funktioniert das in der Regel relativ gut, weil die sich frühzeitig einen Nachfolger heranziehen. Entweder aus der Gemeinde heraus, sie sehen, da hat jemand Potenzial, so den fragen den und er ist bereit, Ausbildung zu machen und so weiter und in der Gemeinde Aufgaben zu übernehmen, Leitungsaufgaben und dann so Stück für Stück herangeführt zu werden. Ja? Das ist eine super Sache und häufig gelingt dann der Leitungswechsel auch relativ gut. Die Gemeinde kennt den Neuen schon, ja, und weiß auch, wie der tickt und braucht sich nicht erst dran gewöhnen. Und auch der neue Leiter kennt die Gemeinde schon und weiß auch, wie es läuft. Das heißt, der braucht sich nicht lange gewöhnen. Bei kleineren Gemeinden, so wie unsere, da funktioniert das häufig nicht so leicht. Ja? Ich hatte das eigentlich auch vor, das war durchaus ein Aspekt, als wir geguckt haben, wer könnte Nachfolger sein. Aber nicht immer gelingt das. Entweder findest du keinen, der bereit ist, oder du findest keinen, der in der Lage ist dazu. Ja? So, und deswegen ist es häufig bei kleineren Gemeinden so, dass sie nach außen gucken müssen und jemanden suchen müssen. Bei größeren Gemeinden, die stellen manchmal auch jemanden an in dem Aspekt. Das habe ich auch schon bei diesem jahrelangen Gucken, wie läuft Leitungswechsel. Also in Halle, da wo mein Sohnemann ist, die haben jemanden angestellt von außen, haben ihm eine Aufgabe, häufig ist das Jugendarbeit dann zu übernehmen und so weiter und dann weiterzuwachsen. Und da ist das wunderbar gelungen. Der hat sich etabliert in der Gemeinde, hat Dinge gemacht, hat geleitet und der alte Leiter hielt ihn für in der Lage und dann haben sie einen Zeitpunkt festgelegt, so dann machen wir den Wechsel. Und da ist auch der Alte zurückgetreten, er hat noch Aufgaben in der Gemeinde gehabt, die waren klar abgegrenzt und gesagt, so das ist meine Aufgabe weiterhin, aber jetzt ist der Neue dran. Und ich habe mit ihm auch darüber gesprochen und er sagt, ja, bei uns ist das richtig gut gelaufen, aber ich kenne viele Gemeinden, weil er auch andere Gemeinden begleitet hat, der Alte, und sagt, wo es nicht gut gelaufen ist. Ja, er wusste also, worum es geht und er hat sich nicht mehr eingemischt. Und er sagt, viele Leute aus der Gemeinde sind zu mir gekommen und haben gesagt, wie läuft das denn jetzt oder was denkst du denn dazu? Ja, was denkst du darüber und der macht das jetzt aber ja ganz anders, was denkst du darüber? Er hat gesagt, ich habe meine Meinung dazu, aber bitte, da ist der Neue. Ich sage da nichts mehr zu. Und das ist genau das Wichtige. Das ist dieses, genau. Aber ich war jetzt da drauf, so ein Neuer. Ein Neuer kommt, kennt die Gemeinde ja so gut wie noch nicht. Geht ja Jens auch so. Der sagt, ich kenne ja noch gar keinen. Ist ja auch richtig. So, das heißt, wir brauchen eine Übergangszeit. Ich sage jetzt nicht am 1. April, so Jens, hier hast du die ganzen Sachen. Ja, die ganzen Ordner und die ganzen Verantwortlichkeiten und ich bin jetzt weg, tschüss. Da würde ich Jens wirklich so richtig ins kalte Wasser reinschmeißen und sagen, so, jetzt fang mal an zu schwimmen. Ja? Ich weiß, Jens kann schwimmen, der hat schon Gemeinden geleitet, das ist ja nicht, er ist ja kein Neuling. Ja? Aber trotz alledem, ich fände es schäbig, ganz ehrlich. Ich möchte Jens das nicht zumuten, weil er muss die Gemeinde erstmal kennenlernen, er muss erstmal reinfinden, er muss seine Rolle finden. Ja? Und auch ich muss meine Rolle finden, aber ich möchte ihn begleiten, dass er in seine Rolle hineinkommt. Es wird so sein, Jens wird der Leiter sein. Also wenn ihr zu mir kommt, ich hoffe, ich bin mir dessen bewusst, aber ich war da noch nie in dieser Rolle, deswegen, ich hoffe, dass ich die Klappe halte und sage, geh zu Jens. Ich habe einige Leute gebeten, wenn ich das nicht tue, dass sie mir in den Hintern treten dürfen. Ja, wenn ich Jens irgendwie Konkurrenz bin oder irgendwas mich einmische, dann dürfen sie mir in den Hintern treten und sagen, Stefan, das wolltest du nicht. Ja? Genau. So, es wird eine Übergangszeit geben und das ist die Übergangszeit ist so eine Unsicherheitszeit. Ja? Der Neue ist noch nicht richtig da und der Alte noch nicht richtig weg. Wen soll man denn jetzt fragen? Ja? Jens weiß noch nicht Bescheid, wie es läuft, also fragen wir Stefan. Stefan sagt aber, ich werde nicht mehr sagen, weil ich bin ja nicht der Leiter. So, wenn ihr was nicht wisst, fragt Jens. Und wenn Jens was nicht weiß, der kommt zu mir. Das ist in Ordnung. Wir reden drüber. Ich werde ihn gerne unterstützen, aber ich werde mich nicht einmischen. Er wird die Entscheidung treffen. Klar, das wird erstmal eine Zeit dauern. Das war bei mir ja auch nicht anders. Als ich hierher gekommen bin, das ist das erste Mal, dass ich Pastor war. Ich habe vorher immer nur als Ältester gedient. Das ist ein Riesenunterschied. Also Jens kennt die Rolle schon. Der war ja schon woanders. Aber für mich war es wirklich so, ich bin ins kalte Wasser rein. So, fang mal an, eine Gemeinde zu leiten, wenn du das noch nie gemacht hast. Und ich war so früh über Heinrich, der mir gesagt hat, so wie es läuft. Wer ist, welche Institutionen gibt es hier? Wer ist hier für was verantwortlich? Wie läuft das? Ja, da bin ich so froh. Aber dann, nach einer gewissen Zeit, habe ich irgendwann begriffen, so wie es läuft. Und dann war es gut zu sagen, auch so, Heinrich, deine Begleitung endet hier und jetzt übernehme ich. Das war nicht ganz einfach bei Heinrich. Wir haben uns, weil für Heinrich war es ja auch, er hat mich gerne begleitet. Das war nicht so, dass er irgendwie Macht festhalten wollte oder so. Aber trotzdem, dieser Zeitpunkt zu sagen, so jetzt habe ich nichts mehr zu sagen, das war für ihn auch nicht einfach. Ne? So. Das ist so eine Übergangszeit, da müssen wir mit klarkommen, da müssen Jens und ich mit klarkommen, aber da müsst auch ihr mit klarkommen und das mit wohlwollend begleiten und auch, wie gesagt, euch daran einfach gewöhnen. Und das wünsche ich mir, dass das gut läuft. Ja? Ich möchte jedenfalls nicht so als graue Eminenz im Hintergrund stehen und Jens ins Handwerk pfuschen. Das habe ich mir fest vorgenommen und ich hoffe, das gelingt mir auch. Genau. Und aus der Erinnerung, ist ja 18 Jahre schon her, aber aus der Erinnerung kann ich mich noch erinnern, dass so eine gewisse Last auf mir lag, als ich angefangen habe. Und ich möchte eine Bitte an euch richten. Erwartet nicht zu viel von Jens, sondern erwartet ganz viel von Jesus. Er ist es, der die Wunder vollbringt. Jens kann keine Wunder vollbringen. Ich wünsche Jens die Frucht, wirklich ganz, ganz viel Frucht. Ich wünsche ihm Wachstum, ich wünsche ihm ganz viele Wunder in dieser Gemeinde und so weiter. Ich beneide ihn auch nicht darum, sondern nein, ich würde mich wirklich freuen, die Gemeinde wächst wunderbar. Aber legt jetzt nicht auf Jens die Erwartung, es kommt ein neuer Pastor und alles wird neu und alles wird besser und die Gemeinde wächst, wer weiß wie und sonst irgendwas. Und dieses Empfinden hatte ich damals, als ich angefangen habe. Ich weiß nicht, ob das mal so direkt auch geäußert worden ist, aber so die Erwartungshaltung war da. Manchmal hört man das ja auch so, der neue Pastor kommt und dann wird alles besser. Ja? Nee. Jens ist ein Mensch. Lasst ihn bitte auch, seht ihn als Mensch, schon als Pastor und von Gott eingesetzt, alles richtig und gebt ihm die Ehre, aber bitte überhöht ihn nicht. Er steht genauso unter der Leitung von Jesus, ja, wie wir alle. So, die Bitte, bitte nehmt euch das zu Herzen, dass Jens sich da nicht überfordert fühlt. Ja? Jens und ich haben ein gutes Verhältnis. Da bin ich sehr, sehr froh drüber. Da habe ich auch viel drüber nachgedacht, wie ist das, können wir, also wenn der Nachfolger kommt, wie verstehen wir uns? Weil wenn da so zwei Alpha-Tiere zusammenkommen, dann wird es schwierig. Ja? Dann, weil beide wollen leiten, ja, und dann gibt es häufig Konkurrenzkampf. Ich empfinde das bei Jens und mir überhaupt nicht so. Ja? Ich bin auch eher derjenige, kann ich ja jetzt ruhig zugeben, ich bin auch eher derjenige, der lieber in der zweiten Reihe leitet, der nicht unbedingt an der ersten Stelle steht. Habe ich aber nur 18 Jahre lang getan. Gott hat Gnade gegeben, aber ich gehe gerne einen Schritt zurück. Und Jens und ich verstehen uns auch persönlich recht gut. Das heißt nicht, dass es keine Konflikte geben wird oder dass nicht auch mal heikle Dinge kommen. Aber wir haben uns vorgenommen, darüber zu reden. Das kriegt ihr vielleicht gar nicht mit, aber das ist ganz wichtig, glaube ich, für uns beide auch. Weil sowas, ne, wenn Leitung nicht funktioniert, wenn in Leitung irgendwo was krumm ist, wird das immer eine Auswirkung auch auf Gemeinde haben. Dann werdet ihr es immer, und wenn es nur eine geistige Auswirkung ist, ja, wenn Gemeindeleitung uneins ist, wird das immer eine Auswirkung auf die Gemeinde haben. Ne? Und das wollen wir vermeiden, auf jeden Fall. Also wir wollen wirklich das so gut wie möglich machen. Ja, das haben wir uns vorgenommen. Haben wir gestern noch kurz nochmal drüber gesprochen. Genau, also dass wir das gestalten wollen. Ja. So, ich könnte noch viel mehr sagen, will ich aber nicht. Zwei Dinge noch zum Schluss. Weil ich habe mir auch Gedanken gemacht, so, was gebe ich noch weiter oder was ist mir ein Anliegen, was ist mir aufgefallen, was ich mir von der Gemeinde wünsche. Und jetzt ist Zeit, da mal rüber zu reden. Also der erste Wunsch, vertraut nicht blind der Leiterschaft. Das hört sich jetzt so ein bisschen, jetzt trete ich ab, ja, und der Neue kommt und vertraut ihm nicht. Das meine ich überhaupt nicht damit, sondern ihr sollt nicht blind der Leiterschaft vertrauen. Wenn in der Gemeinde größere Entscheidungen zu treffen waren und die Gemeindeleitung hat einen Vorschlag gemacht, dann hatte ich manchmal das Gefühl, dass ihr einfach abnickt. Ihr habt das entschieden, ihr macht das schon und wir nicken nur ab. Das ist nicht gut und das ist nicht gesund. Wir als Leiterschaft sind nur Menschen. Wir können Fehler machen. Und wenn ihr einfach nur so abnickt, dann überlasst ihr uns die alleinige Verantwortung. Aber wenn ihr mit abstimmt, wenn wir eine Entscheidung, wir haben eigentlich über solche Dinge immer eine Entscheidung herbeigeführt, haben eine Wahl gemacht. Aber wenn ihr einfach nur abnickt und die Hand hebt, ja, ist schon alles gut, dann gebt ihr die Verantwortung aus der Hand. Und trotz alledem, ihr habt zugestimmt und ihr werdet für diese Zustimmung auch zur Rechenschaft gezogen werden. Und ich möchte, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Jeder von euch soll geistlich reif werden und Verantwortung übernehmen in der Gemeinde. Ich möchte eine mündige und reife Gemeinde, die auch Entscheidungen, die die Gemeinde betreffen, wirklich wahrnimmt und dahinter steht und nicht einfach nur abnickt. Das ist ein Wunsch, den ich an euch habe. Ich weiß, dass bestimmt nicht alle davon betroffen sind und manche haben sich Gedanken gemacht und haben auch diese Entscheidung getroffen. Aber wie gesagt, mir kam das so vor. Vielleicht ist das nur ein Gefühl von mir. Ich möchte jedenfalls, dass ihr gerne auch mal nachfragt, wie seid ihr zu diesem Vorschlag gekommen? Dass ihr vielleicht auch Kritik übt und nachfragt, so könnte es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten geben. Ihr dürft mit beitragen, ihr dürft euch mit einbringen. Und wisst ihr, das heißt nicht, dass ihr die Leiterschaft damit in Frage stellt. Eigentlich ist ja so ein Verhalten von wegen, wir nicken ab, ist es ja eigentlich ein großer Vertrauensbeweis. Das ist mir sehr wohl bewusst. Also ich will euch nicht nur kritisieren, das ist ein riesen Vertrauensbeweis. Und wir haben eigentlich wenig wirklich Konflikte gehabt, wo ich gesagt habe, ich traue mich nicht in die Mitgliederversammlung. Ich weiß von vielen Mitgliederversammlungen, von vielen Gemeinden, wo Mitgliederversammlung gefürchtet ist, weil dann da irgendwie immer Konflikt aufgetreten ist und so richtig hat. Das habe ich hier eigentlich nie erlebt. Das ist sehr angenehm und ich liebe das eigentlich auch. Ich liebe eigentlich auch dieses Abnicken, von wegen brauche ich mir nicht so viel Gedanken machen, aber das ist nicht gesund. Ja, bitte werdet in der Beziehung reif Und fragt bei solchen Dingen, wenn ihr abstimmen, wenn es um so eine Abstimmung, fragt Jesus, wie soll ich mich verhalten? Ja? Und übernimmt da, und ach so, da, was ich sagen wollte, von wegen, ihr entzieht damit der Leiterschaft nicht das Vertrauen, sondern ihr unterstützt sie. Ihr denkt mit. Und er sagt, wir nehmen mit Anteil, wir nehmen dir nicht irgendwie Leitung weg oder Verantwortung weg, sondern wir unterstützen dich in deiner Leitung. Ich habe das mit Jens jetzt nicht abgesprochen, aber ich würde mir wünschen, wenn ihr diese Aufgabe übernehmt. Gemeinde ist von Gott eingesetzt und jeder Einzelne hat Verantwortung in dieser Welt. Und ihr sollt das nicht nur im Gebet zum Ausdruck bringen, sondern auch bei Entscheidungen, die die Gemeinde betreffen. Das war der eine Wunsch. Der zweite, da nehme ich ein Bibelwort, weil ich kann das nicht besser ausdrücken, als Petrus das ausgedrückt hat. Und deswegen zitiere ich das aus dem 2. Petrus 1, 5 bis 7. Ich wollte eigentlich noch viel mehr lesen, aber ich habe gedacht, ich passe mal ein bisschen auf die Zeit auf. Ihr dürft ja gerne das Ganze lesen, im ganzen Kapitel 1. Da kommt noch ein bisschen mehr drin vor, aber ich habe jetzt nochmal die drei Verse rausgegriffen. Deshalb müsst ihr nun auch allen Fleiß daran setzen, eurem Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen und diesem Leben die Erkenntnis. Der Erkenntnis muss die Selbstbeherrschung folgen. Der Selbstbeherrschung die Geduld. Und der Geduld die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Diese Ehrfurcht wiederum führt zur geschwisterlichen Liebe und aus der Liebe zu den Gläubigen folgt schließlich die Liebe zu allen Menschen. Ein Hirte hat große Freude an einer Herde, die ein hingegebenes und gottesfürchtiges Leben führt. Schafe, die die Löcher im Zaun suchen, machen ihm Sorgen und Mühe. Ihr wisst, was die Löcher im Zaun bedeuten, ne? Wo kann ich die Grenze überschreiten? Heinrich hatte einmal, er hatte das Beispiel vor Augen, weil der hat Schafe gehabt. Und das, Schafe sind Lochfinder. Die laufen immer am Zaun lang und gucken, wo ist das nächste Loch. Und das ist keine Freude für den Hirten. Der musste, wie oft musste der los und musste seine Schafe wieder einfangen, weil die ein Loch gefunden hat. Was meint das? Das ist eben nicht dieses vorbildliche Leben. Das ist, wir halten uns dann nicht an die Ordnung Gottes, ja, sondern wir leben unsere, was auch immer, aus. Ja, ich brauche da, glaube ich, nicht näher drauf eingehen. Ein Hirte liebt seine Schafe, aber er möchte auch, dass sie geradeaus laufen und möglichst ihm folgen, zur Quelle des Lebens. Also, macht mir eine Freude, dass ihr das tut. Ich gehöre ja auch dann mit dazu, ja, ich bemühe mich genauso dazu, das gilt ja auch mir genauso. Macht mir eine Freude damit und Jens den Hirtendienst leichter. Macht ihm eine Freude damit, dass er genau das tut. Amen.